Also, wir gehen jetzt eine Ebene höher. Einigungsprozess der Konfessionen in Deutschland und Europa. Nehmen wir als erstes die sogenannte gemeinsame Erklärung zwischen den römisch-katholischen und den Lutheranern. Das Papier, das jetzt gemeinsame offizielle Feststellung zur Rechtfertigung heißt, ist ja am Reformationstag 1999 in Augsburg unterzeichnet worden. Die Unterschriften unter das Dokument sollen die Kirchengemeinschaft beider Konfessionen vorantreiben und eine Einheit in Verschiedenheit herstellen. Lehrverurteilungen sind aufgehoben. Katholiken und Lutheraner wollen sich jetzt nicht mehr gegenseitig bekämpfen. Dieses Dokument endet mit der Feststellung: Gemeinsam haben wir das Ziel, in allem Christus zu bekennen, dem allein über alles zu vertrauen ist, als dem Mittler, durch den Gott im Heiligen Geist sich selbst gibt. Das ist okay. Das ist biblisch. Das stimmt. Würden Sie unterschreiben? Ne? Ja, ich auch. Aber dann heißt es weiter: Unbeschadet unterschiedlicher Auffassungen von der Autorität in der Kirche respektiert jeder Partner die geordneten Verfahren für das Zustandekommen von Lehrentscheidungen des anderen Partners. Dies bedeutet, die Dogmatik, die Lehre beider Kirchen behält ihre volle Gültigkeit. Und da gilt nach wie vor in der katholischen Kirche, dass die Gnade Gottes ein geheimnisvoller Vorgang ist, der Menschen auf verschiedene Weise erfassen und zum Heil führen kann, zum Beispiel durch den Glauben, aber auch durch die Sakramente, durch die Marienverehrung und natürlich vor allen Dingen durch die Kirche. Dies bedeutet, ein Katholik ist allein durch seine Babytaufe und eine aktive Kirchenmitgliedschaft ein Gerechtfertigter vor Gott. Die übernatürliche Gnade wird ihm durch die Kirche zuteil. Luther sah die Gnadenlehre im direkten Geschehen zwischen Gott und dem Sünder. Im Vertrauen auf die Verheißung Gottes allein durch den Glauben findet ein evangelischer Sündiger nach Sündenerkenntnis und Buße zum Heil in Jesus Christus. Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Ein schöner Slogan, der aber konkret bedeutet, dass ein weiterer fauler Apfel auftaucht und zu dem vielleicht noch mehr oder weniger Guten platziert wird. Wir klettern jetzt von der nationalen auf die europäische Ebene. Das wird vielleicht den einen oder anderen noch ein bisschen mehr interessieren. Diese Dinge von den Konfessionen in Deutschland waren ja auch wahrscheinlich für manche schon bekannt. Da hat es in den letzten Jahrzehnten mehrere Kirchenbünde gegeben, die sich zusammengeschlossen haben zur KEK. Die Abkürzung für Konferenz Europäischer Kirchen, KEK. Die KEK repräsentiert fast alles, was in Europa evangelisch-kirchlich ist. Im weitesten Sinne, im ganz weiten Sinne. Deutsche KEK-Mitglieder sind außer den evangelischen Landeskirchen auch die Herrenhuter Brüderunität, die Vereinigung der Mennonitengemeinden, der Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, also die Baptisten- und Brüdergemeinden, und die evangelisch-methodistische Kirche, EMK. Auf der anderen Seite, da gibt es den katholischen Block, den Rat Europäischer Bischofskonferenzen, CCEE abgekürzt. Also KEK ist der christliche evangelische Block, CCC, CCEE, der andere der katholische. Und beide haben sich nun zusammengesetzt und haben am 22. April 2001 die ökumenische Charta unterschrieben. Diese Charta soll das Zusammenleben der Christen im großen Europa regeln. Das Hauptthema der Charta Ökumenica ist die Versöhnung von Kirchen, Kulturen, Völkern und Religionen im neuen Europa. Die Kirchen verpflichten sich in der Charta, die Einigung des europäischen Kontinents zu fördern. Dabei ist der christliche Glaube, so heißt es da, eine Kraft unter mehreren, die zur Selbstveredelung des Kontinents Europa beitragen kann. Eine ohne gemeinsame Werte, heißt es da, Originaltext, ist die Einheit dauerhaft nicht zu erreichen. Wir sind überzeugt, dass das spirituelle Erbe des Christentums eine inspirierende Kraft zur Bereicherung Europas darstellt. Eine Kraft. Eine andere ist der Islam. Da heißt es in der Charta, die Begegnung zwischen Christen und Muslimen sowie den christlich-islamischen Dialog wollen wir auf allen Ebenen intensivieren. Insbesondere empfehlen wir miteinander über den Glauben an den einen Gott zu sprechen. Ein Gott? Sind Allah und der Gott der Bibel ein und derselbe? Und das ist gerade vor wenigen Wochen, ist dieser islamisch-christliche Dialog intensiviert worden. Nehmen Sie sich das neueste Topic mit, darüber berichten wir in einer Konferenz in Sarajevo, wo das jetzt mit Macht vorangetragen wird, zentrales Ziel in die Schulen hinein. Wie ein roter Faden zieht sich diese neue Toleranz durch das Webmuster der Einheitsaktivität. Ein weiterer fauler Apfel wird in die Toleranzkiste geworfen, wenn alles weißt, was ist dann noch Wahrheit? Und dann gibt es da noch etwas in der Charta, das muss uns als Christen beunruhigen. Mit dieser Charta verpflichten sich die europäischen Kirchen, wie ich schon sagte, die Zusammenarbeit auf allen kirchlichen Ebenen zu fördern und eine vollkommene Kircheneinheit herzustellen, aber nicht nur das. Sie verpflichten sich auch, niemanden, Zitat jetzt, niemanden zum Wechsel der Kirchengemeinschaft zu veranlassen und niemals physische Gewalt, moralische Nötigung, psychologischen Druck oder materielle Anreize einzusetzen, um Menschen zur Bekehrung zu motivieren. Aber ist das nicht beispielsweise psychologische, moralische Gewalt, wenn ich sage, du bist ein Sünder vor Gott, du bist für ewig verloren, wenn du dein Leben nicht Jesus Christus anvertraust? Veranlasse ich nicht einen Wechsel einer Kirchengemeinschaft, wenn ich einem Katholiken sagen muss, pass mal auf, du wirst nicht durch deine Kirche gerettet. Wir merken, was geschieht. Im Evangelium wird sanft die Stoßkraft genommen. Erstens, dadurch, dass die Wahrheit aufgeweicht wird, wenn alles wahr ist, was ist dann noch Wahrheit? Und zweitens, indem man auch die Weitergabe der Wahrheit unterbinden will mit solchen Vereinbarungen, wie sie jetzt in der ökumenischen Charta stehen, schaufelt man eigentlich das Grab für jegliche Form von Missionierung nach biblischem Vorbild. Und wer von Ihnen schon einmal mit Großkirchen zusammen versucht hat, eine Evangelisation zu machen, wird sicherlich erlebt haben, das, was ich mehrfach schon erlebt habe, dass so lange gesprochen wird, bis das Wesentliche keine Rolle mehr spielt. Wie ein roter Faden zieht sich diese neue Toleranz durch dieses Webmuster der Einheitsaktivitäten. Wo das Ganze mal enden wird, sehen wir jetzt auf der Ebene 3. Das ist die Ebene der Weltreligionen. Ging es bisher nur um einen Angriff auf die biblischen Inhalte, die ja nur im Zusammenhang zu verstehen sind, geht es auf Ebene 3 noch einen Schritt weiter. Im September 1998 wurde ein Symposium zur 350-Jahr-Feier des Westfälischen Friedens 1998 in Osnabrück veranstaltet. Mehrere Tage tagten namhafte Vertreter aus Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus und der Bahai-Religion, das ist so eine Art islamische Glaubensrichtung, ganz grob gesagt. Organisiert wurde die Veranstaltung von der World Conference on Religion and Peace, kurz abgekürzt WCRP, Weltkonferenz für Religion für den Frieden. Die WCRP ist ein Forum von angesehenen religiösen Einzelpersönlichkeiten, die den interreligiösen Dialog fördern möchten, und ihr Ziel ist der Aufbau einer Weltgemeinschaft in Frieden und Gerechtigkeit. Diese WCRP hat sich im Laufe der Jahre auf Weltebene Anerkennung verschafft und erhielt sogar einen Beraterstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der UNO. Gerne bezeichnet sich diese WCRP auch als UNO der Religionen. WCRP-Aktivisten halten enge Kontakte zu allen großen Zusammenschlüssen der christlichen Kirchen, des Islam, des Buddhismus und so weiter und so weiter. Auf dem Evangelischen Kirchentag 1999 in Stuttgart veranstaltete die WCRP beispielsweise diese umstrittene Gebetsstunde der Weltreligionen. Auf ihrem großen Regionaltreffen im Herbst 98 in Osnabrück wurde von Vertretern der WCRP die Osnabrücker Erklärung zum Religionsfrieden verabschiedet, für die jetzt schon seit einigen Jahren, muss man sagen, Unterschriften gesammelt werden. Darin heißt es unter anderem: Alle Religionen verstehen sich als Wege zum Heil der Menschen und der Menschheit. Dabei beziehen sich unsere Religionen auf jene letzte übergreifende Wirklichkeit, die sich je nach ihrer Eigenart als Gott bezeichnen oder mit anderen Worten benannt werden kann. Wir wollen die Gemeinsamkeiten der Religionen erkennen und Zusammenarbeit fördern, nachdem unsere Tradition jahrhundertelang ihr Denken und ihre Praxis darauf ausgerichtet hat, sich voneinander abzugrenzen und gegenseitige Unterschiede zu betonen. Erkennen wir den roten Faden? Alle Religionen verstehen sich zum Heil der Menschen und der Menschheit. Wenn alles wahr ist, was ist dann noch Wahrheit? Liebe Brüder und Schwestern, Gottes Wort spricht ganz deutlich davon, dass am Ende dieser Tage Einheitsbestrebungen auf allen Ebenen stattfinden werden, auch auf der religiösen. Das Babylon der letzten Tage ist eine allerletzte große Zusammenballung der Welt zur hochmütigen Auflehnung gegen Gott. Wie plastisch und greifbar dieses bereits ist, zeigt ein letztes Beispiel. Anfang August 2000 kamen in New York 1000 religiöse Führer dieser Welt zusammen. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere von Ihnen an diese Begebenheit. Der Gipfel der Religionsführer entsprang einer Idee des amerikanischen Medienmoguls Ted Turner, dem Vizepräsidenten des Medienkonzerns Time Warner, soweit ich weiß, der größte dieser Welt. Ted Turner empfahl dem UNO-Generalsekretär Kofi Annan eine solche Zusammenkunft als Voraussetzung für den Weltfrieden und wurde dann auch zu ihrem größten Sponsor, also zum größten Sponsor dieser Veranstaltung. Turner hat das Christentum einmal als Religion der Verlierer bezeichnet und wandte sich gleich in seiner Eröffnungsrede unter Applaus gegen religiöse Intoleranz, also dagegen, dass jemand behauptet, er habe die Wahrheit. Den Delegierten gefiel er vor allem damit, wie er aus seinem Leben erzählte und dabei über seine christliche Vergangenheit herzog. Spöttisches und höhnisches gegenüber dem Christentum von dem, der praktisch diese Veranstaltung ins Leben gerufen hat und sie zu großen Teilen noch bezahlte. Das ist die Schrift, die wir erkennen müssen an der Wand. Und dann drehte sich fast alles auf diesem Religionsgipfel um das Thema Toleranz. So wurde stehend unter Beifall auf eine buddhistische Forderung reagiert, auf alle Bekehrungsversuche zu verzichten. Der Bund der südlichen Baptisten in Amerika mit rund 16 Mitgliedern, die größte protestantische Kirche in den USA, wurde wegen ihres Eintretens für Mission von der Teilnahme am Religionsgipfel wieder ausgeschlossen. Das ist dieser, ach so, tolerante Geist der Einheitsbestrebungen, der sich damals in New York zeigte und bis heute zeigt. Ich komme langsam zum Schluss. Nirgendwo in der Bibel wird für diese Weltzeit eine sichtbare Einheit der Christenheit beschrieben. Die Gemeinde Gottes ist ein Organismus geschaffen und lebendig gemacht durch den Geist Gottes, der die Gläubigen aus allen Rassen und Völkern sammelt. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 13. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind mit einem Geist getränkt. Die Einheit unter den Gläubigen, sie ist längst da, von Gott geschaffen. Von Gott garantiert. Gottes Gemeindestrukturen sind eher unsichtbar, die Strukturen der Babylonkirche sind sichtbar. Vor einiger Zeit begründete Peter Strauch die dringend notwendige Einheit unter evangelikalen Christen damit, dass man nur als geeinte Evangelikale in dieser globalisierten Welt zur Kenntnis genommen werde. Er hat recht. Aber ist das ein erstrebenswertes Ziel, als evangelikaler Block von einer Weltöffentlichkeit wahrgenommen zu werden? In vielen, vielen Punkten, die ich heute Abend nicht alle darlegen kann, zeigt die Globalisierung ihren antichristlichen Geist. Stichwort Babylon. Und Babylon funktioniert nach bestimmten Gesetzen. Wir werden uns diesen Gesetzen unterwerfen müssen, wenn wir in der Kirchenbank der Babylon-Kirche Platz nehmen wollen. Wenn wir das nicht wollen, das hat New York gezeigt, dieser Gipfel der Religionsführer, dann heißt es ganz ruckzuck, da ist die Tür. Liebe Brüder und Schwestern, ich persönlich, nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht, ich persönlich habe nichts gegen Peter Strauch, auch nichts gegen Rudolf Westerheide oder irgendeinen anderen Glaubensbruder. Und ich bin auch nicht hier, um diese Leute, heute Abend hier, um diese Leute zu attackieren. Aber wir müssen alle zusammen aufpassen, dass wir nicht mit süßen Slogans und mit verführerischem Denken der Babylon-Kirche uns umgarnen lassen und dann unter Umständen fesseln lassen. Vor einigen Monaten offenbarte der scheidende Direktor der weltweiten evangelischen Allianz, Augustin Wanzer, dass es seit Jahren eine Gemeinschaft der Generalsekretäre gebe, in der er, die Baptisten, die Katholiken, die Lutheraner und die Kollegen vom Weltkirchenrat sich regelmäßig treffen würden und austauschen würden. Warum tagen unsere, und ich sage bewusst, unsere obersten Bevollmächtigten in den letzten Jahren immer hinter verschlossenen Türen? Was gibt es da zu verbergen? Meine Beobachtung ist die: Im Zuge eines Einheitswahns ist man auch im evangelikalen Lager immer schneller bereit, zentrale Aussagen der Bibel in Frage stellen zu lassen und unheilige Verbindungen mit fragwürdigen Gruppierungen einzugehen. Die Kirchengeschichte belegt, dass dies fast immer auf Kosten des Glaubens und des Bekenntnisses gegangen ist. Durch zwangsläufig geschlossene Kompromisse verlieren sich langfristig Glaubwürdigkeit, geistliche Vollmacht, Zeugniskraft und geistliche Substanz. Paulus schreibt: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennung und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zur Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie, denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus. Ja, biblische Lehre trennt, aber sie trennt uns von denjenigen, die nicht dem Herrn Jesus Christus dienen wollen. Sie verbindet uns mit denjenigen, die dem Herrn Jesus Christus dienen wollen und bereit sind, ihm nachzufolgen. Da heißt es immer wieder: Nur die Liebe eint. Das ist richtig. Aber sie vereinigt nicht Heiliges und Unheiliges, weil sich die Liebe an der Wahrheit freut. 1. Korinther 13, Vers 6. Das dürfen wir nicht überlesen. Ich möchte schließen mit einigen Worten von Jay Adams. In einigen Kreisen ist die Furcht vor Kontroversen so groß, dass die Prediger und die ihnen folgenden Gemeinden bereit sind, für den Erhalt des Friedens jeden Preis zu zahlen und sogar die Wahrheit Gottes aufzugeben. Friede ist ein biblisches Ideal, Reinheit ebenso. Der Friede der Gemeinde kann niemals zum Preis der Reinheit der Gemeinde erkauft werden. Ein solcher Preis wäre zu hoch, so Jay Adams. Und noch ein letztes Zitat von William MacDonald: Wir wollen tolerant sein, wenn es um unwesentliche Bereiche geht, aber eine heilige Intoleranz zeigen, wenn es um die Wahrheit Gottes geht. Mit Luther wollen wir sagen: Hier stehe ich und kann nicht anders. Und mit diesem Wort von Luther, unter das ich mich auch stelle, möchte ich den Vortrag beenden. Ich danke fürs geduldige Zuhören.